Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Demonstranten mit Reichsflaggen auf den Stufen des Reichstagsgebäudes, Plakate, auf denen Journalisten, Ärzte und Politiker in Häftlingskleidung dargestellt werden, mit der Aufschrift Schuldig, Forderung nach der Abschaffung des Regimes Merkel. Immerhin eine demokratisch legitimierte Regierung. Das war der letzte Samstag in Berlin, jedenfalls ein Teil davon. Demonstrationen, die zivilisiert Kritik an den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung übten, die gab es ja auch. Und es gibt auch die andere Seite, die pauschal alle, die Kritik üben an den Corona-Maßnahmen zum Beispiel, als Verschwörungsmythologen und Esoteriker pauschalisiert. Die Fronten, sie scheinen verhärtet. Und auch wenn eine Studie der Bertelsmann Stiftung in dieser Woche feststellt, dass die Zahl derjenigen, die für Populismus anfällig sind, gesunken ist, es sind immer noch 20%. Können wir nicht mehr miteinander sprechen? Zählen Argumente nicht mehr? Funktionieren demokratische Prozesse nicht mehr? Junge Menschen zu Demokraten zu erziehen, ihnen beizubringen, wie sie an demokratischen Prozessen teilhaben können, das gehört zu den zentralen Aufgaben der Schule. Und dazu gehört eben auch die Fähigkeit, andere Meinungen zu akzeptieren, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und auszuhalten. Argumente statt Geschrei, so heißt heute Campus und Karriere. Wie lernt man Demokratie? Und Sie sind herzlich eingeladen, mitzumachen. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer, unter der Sie uns anrufen können. Oder schreiben Sie uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wie schaffen wir es, Kinder und Jugendliche genau wie Erwachsene dazu zu befähigen, sich konstruktiv zu streiten, sich demokratisch auseinanderzusetzen? Haben Sie Erfahrungen gemacht in der Schule, in der Hochschule, als Schülerin oder Schüler? Darf man da mitreden? Oder spielt die eigene Meinung gar keine Rolle? Oder ist Demokratie vielleicht einfach todlangweilig und das alles gar nicht interessant? Wir hören gerne, wie Sie gelernt haben, sich sachlich und mit Respekt auseinanderzusetzen, aber auch, wenn Sie es nicht gelernt haben. Warum nicht? Das wüssten wir gerne. 00800 4464 4464 oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Campus und Karriere im Deutschlandfunk, heute Argumente statt Geschrei. Wie lernt man Demokratie? Es diskutieren im Studio Hendrik Hering, der Präsident des Landtags von Rheinland-Pfalz, Sean Stewart, ehemaliger Schüler an der Modellberufsschule 3 in Bamberg, und sein Lehrer Jörg Neubauer, Professor Markus Glöh, der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik, und der Kabarettist Florian Schröder. Und wenn Sie mögen, schalten Sie sich auch ein unter 00800 4464 4464 oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wie lernt man Demokratie? 20%, sagt eine Studie der Bertelsmann Stiftung, der Menschen in Deutschland sind empfänglich für Populismus. Das ist immerhin noch jeder Fünfte. Hendrik Hering gehört sicher nicht dazu. Er ist Präsident des Rheinland-Pfälzischen Landtags. Guten Tag, Herr Hering.
Guten Tag, Herr Blich.
Wie nehmen Sie das wahr, diese von mir ja auch gerade behauptete Verhärtung der Fronten, die Unfähigkeit, den Unwillen, sich demokratisch auseinanderzusetzen? Macht Ihnen das Sorgen?
Mir macht das Sorgen. Ich erlebe keine Politikmüdigkeit, ganz im Gegenteil. Mehr interessieren sich für Politik, gerade Jugendliche. Beeindruckend ist das ja auch durch die Bewegung Friday for Future gewesen. Die aktuelle Shell-Studie zeigt das. Aber mit der zunehmenden Interesse steigt leider auch die Polarisierung in der Gesellschaft. Die Fronten verhärten sich, Hassbotschaften nehmen zu. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die wir in der Gesellschaft haben. Wie erreichen wir die Sprachfähigkeit zu erreichen, die wir innerhalb der Gesellschaft zwischen manchen Teilen der Gesellschaft verloren haben? Und ich glaube, dass die furchtbaren Bilder auf der Reichstagstreppe auch Anlass sein können, ein Lernanlass sein, wie wir Maßnahmen erarbeiten, wie wir uns wieder vernünftig auseinandersetzen können. Mhm. Dazu gehört auch, dass wir diese Maßnahmen richtig, das dort geschehen ist, einordnen. Ja, das sind 300-400 Personen auf der Treppe gewesen. Ja, aber es ist, glaube ich, vollkommen falsch, alle, die an der Demonstration teilgenommen haben, die Zehntausende als Spinner und Verschwörungstheoretiker und Begriffe zu gebrauchen. Das, was momentan getan wird, ist alternativlos. Da müssen wir jungen Leuten auch zeigen, ja, das sind Personen, die haben andere Meinungen, die ich persönlich vollkommen ablehne. aber wir müssen uns mit diesen Meinungen auseinandersetzen und dürfen sie nicht, was miteinander tun, sie als Spinner und nur Theoretiker bezeichnen.
Da ist es schlecht, Fronten aufzumachen, von welcher Seite auch immer. Bleiben wir mal kurz noch bei der Analyse. Markus Glöh ist Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik und Professor für politische Bildung an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Tag, Herr Glöh.
Guten Tag.
Hat sich was verändert in den letzten Jahren? Also Herr Hering hat es gerade angesprochen, es gibt offensichtlich doch eine starke Politisierung auch unter jungen Menschen, aber auch eine Radikalisierung. Und reagiert die Forschung darauf, beziehungsweise stellt die Forschung das fest und stellt die Programme sozusagen für die Demokratiebildung um?
Also ich würde zum einmal sagen, dass Demokratien immer schon gefährdet waren, aber wir natürlich in den letzten Jahren sehen, dass verschiedene Herausforderungen entsprechend kulminieren und die können dann einen schon tatsächlich irgendwie sehr skeptisch und traurig stimmen. Sie hatten gerade ja schon die Studie der letzten Woche angesprochen. Wenn man den Blick auf die Jugendlichen richtet und die letzte Shell-Studie sich anguckt, dann sind 9% der befragten Jugendlichen können als Nationalpopulisten bezeichnet werden und 24% als Populismusgeneigte. Und wir dürfen aber nicht den Fehler machen, aus meiner Perspektive hier alle Jugendlichen über einen Kamm zu scheren, sondern da müssen wir auch nochmal differenzieren und müssen tatsächlich irgendwie alle Jugendlichen mitnehmen, denn je höher der Bildungserfolg, desto geringer ist eben dann die Populismus-Affinität. Und wir sehen ganz viele Studien belegen, zum Beispiel zu den sozialen Medien, dass dort eben Kinder und Jugendliche ihre Informationen herholen, sich in entsprechenden digitalen Echoräumen aufhalten, die dann auch nicht mehr dazu anregen, angebliche Fakten kritisch zu hinterfragen und Vorannahmen dann unreflektiert weitergetragen werden.
Ja, das ist eine Grundproblematik, die auch alle Altersgruppen umfasst, natürlich diese Art der Kommunikation. Florian Schröder ist als Kabarettist eigentlich gewohnt, vor einem geneigten Publikum zu spielen. Er hat aber mal was ganz anderes ausprobiert. Guten Tag, Herr Schröder.
Hallo.
Sie waren bei den Querdenkern in Stuttgart, haben da eine Veranstaltung besucht. Das heißt, Sie haben sie nicht nur besucht, Sie sind sogar eingeladen worden als Redner, weil man etwas falsch verstanden hat in einem Programm von Ihnen offensichtlich. Sie sind aber dahin gegangen und haben jetzt nicht einfach Ihr Programm abgezogen, sondern Sie haben versucht, doch in so eine Art von Dialog zu kommen, so weit man das von der Bühne aus vielleicht kann. War das die Absicht, diese Fronten, die wir jetzt mehrfach angesprochen haben, vielleicht auch zu durchbrechen? Und wenn ja, ist er gelungen?
Also es war sicher der Versuch, diese Fronten auf mehreren Ebenen zu durchbrechen. Es fing ja im Grunde schon mit der Grundkonstellation an, die Sie eben beschrieben haben. Die Querdenker hatten eine satirische Nummer von mir aus einem Programm, aus meinem Programm, das der NDR aufgezeichnet hatte, komplett missverstanden. Das heißt, ich hatte dort einen Verschwörungsideologen überspitzt dargestellt, zwar an der Grenze zwischen Fakten und Fiktion, zwischen Wahrheit und Wahnsinn, also so wie die eben auch argumentieren. Und das war schon mal der erste Grund, das zu machen, weil die das wirklich ernst genommen haben. Und das sagt natürlich auch was aus, wenn heute jemand etwas sieht und das nicht mehr in der Lage ist, als Satire wahrzunehmen, sondern wirklich glaubt, das ist jetzt hier der Bekehrte, der hat jetzt hier mal den Öffentlich-Rechtlichen gezeigt, wo eigentlich der Hammer hängt und den daraufhin einladen. Das heißt, es ist schon mal eine unfassbare Form der Zusammenhanglosigkeit, der Komplexitätsreduktion und der Unfähigkeit, Zusammenhänge richtig zu verstehen. Also ich wäre ja leicht identifizierbar gewesen. Man hätte mein Twitter-Account mal ein bisschen verfolgen sollen, wo ich mich sogar über Querdenker parallel dazu lustig gemacht habe. Und trotzdem haben die nicht einmal recherchiert, sondern mich eingeladen. Und das wollte ich einfach mal zeigen. Was passiert, wenn man als trojanisches Pferd, das eingeladen wurde aufgrund eines Missverständnisses ohne eigenen Beitrag, dann auch wirklich kommt und dann versucht mal wirklich in der Sache, inhaltlich, nicht mit Begriffen und Beleidigungen, sondern in der Sache, im Rahmen einer Kunstaktion, eines Bühnenacts mit dem Publikum über die Grenzen der Meinungsfreiheit oder zunächst mal das Verständnis von Meinungsfreiheit ins Gespräch zu kommen. Denn
es prinzipiell gab da nicht so viele Buß, oder?
Na, doch schon. Also, aber prinzipiell war mal das Axiom, dass wir alle Meinungsfreiheit wollen, die genauso wie ich. Und dann haben wir doch mit der Zeit gemerkt, dass wir da doch unterschiedliche Auffassungen sind. Also sobald ich gesagt habe, Corona ist eine schwere Krankheit, die gefährlich ist und es ist das Beste, Masken zu tragen, da war dann schon in der Mehrheit ein Buhen da. Aber Sie haben in einem Punkt recht, es gab schon auch einige, die zwischendurch nicht gebuht haben, sondern die auch applaudiert haben. Also daran sah man auch, wie heterogen die Gruppe der Menschen ist, die offensichtlich dahin geht.
Sean Stewart war bis zu den Sommerferien Schüler an der Berufsschule 3 in Bamberg, eine Projektschule der Stiftung Werte.bs ist das. Guten Tag, Herr Stewart.
Guten Tag, hallo.
Ich weiß, dass Sie politisch aktiv sind, dass Sie bereits als Bürgermeister zum Beispiel kandidiert haben in Ihrem Heimatort. Aber wenn Sie mal auf Ihre Generation schauen, auf Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, wie ist deren Verhältnis zu Politik und Demokratie?
Naja, Demokratie erfahren die meisten zunächst mal in der Wahl des Klassensprechers in den weiterführenden Schulen oder in der Grundschule. Und da wird erstmal gemerkt, okay, wer wird gewählt? Wird da der Stärkste gewählt? Wird da der Freund gewählt? Oder wird da nach Inhalten gewählt? Und da hatte ich schon, also das waren meine ersten Berührungspunkte damit. Und dann in den weiterführenden Schulen am Gymnasium dann befasst man sich ja mit dem geschichtlichen Thema, historisch, politisch. Da kommen dann die ersten Berührungspunkte dann eigentlich zustande.
Und sind die interessiert gewesen daran? War das ein großes Thema bei Ihnen? Ich habe auf der Seite der Stiftung Werte BS so ein Video gesehen. Ich weiß aber nicht, wie repräsentativ das ist. Da sagten viele angesprochen auf Demokratie, ich würde gerne mitbestimmen, wie die Preise am Kiosk sind. Oder das ist für mein Leben nicht so wichtig. Wahrscheinlich, weil Sie eher so an Politik gedacht haben und denken, das ist jetzt tatsächlich etwas, wo Sie das Gefühl haben, da haben Sie gar keinen Einfluss. Aber Demokratie heißt ja erstmal, dass man sich miteinander unterhält und aushandelt, was der beste Weg ist zum Beispiel. Wie sehen Schülerinnen und Schüler das heute?
Ja, das sagen Sie sehr richtig. Demokratie hat erstmal nichts mit Politik zu tun, sondern einfach mit der bereit sein, in den Diskurs zu gehen und auch andere Meinungen zu akzeptieren. Und viele sehen es als undemokratisch, wenn man nicht die Meinung vertritt, die der Mehrheit entspricht. Ich denke, man kann über alles diskutieren und Argumente, seien sie besser oder schlechter oder Fakten, werden das lösen. Aber es gibt leider keine oder eine sehr schlechte Streitkultur, da das ja oft über soziale Medien dann, ich verfolge das mit, man denkt dann, man ist im rechtsfreien Raum auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und kann dann schreiben, was man will. Und sobald man dann nicht mehr die Meinung, seine eigene Meinung manifestieren kann, blockiert man dann die anderen und hält sich also praktisch dann nur in dem Raum auf, wo man auch selber Unterstützung dafür bekommt.
Fragen wir mal Ihren Lehrer, der ist auch zugeschaltet, Ihren ehemaligen Jörg Neubauer nämlich, der nicht nur als Lehrer an der Berufsschule arbeitet, sondern auch in der Lehrerausbildung der Uni Bamberg. Guten Tag, Herr Neubauer.
Ja, guten Tag, Herr Piesler.
Wie sehen Sie das Engagement bei Schülerinnen und Schülern? Haben die Lust, sich zu engagieren? Spielt das Politische, das Demokratische, das Miteinander im Unterricht, in der Schule eine große Rolle?
Ja, also das Demokratieverständnis der Schülerinnen und Schüler nehme ich also auch sehr differenziert wahr. Das ist definitiv richtig. Wir als Schule tun aber auch konkret was dagegen, dass auch wirklich Schüler auch partizipieren können. Dazu vielleicht zwei Sätze vorab zu unserem ganzheitlichen Konzept an der staatlichen Berufsschule 3 Bamberg Business School. Wir haben in jedem Unterricht das Prinzip der Handlungsorientierung. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler orientieren sich, informieren sich, sie planen selbstständig, kontrollieren, reflektieren ihre Handlungen. Das heißt, sie müssen also immer gemeinsam zu Entscheidungen kommen. Das stärkt also in jedem Unterricht die Konfliktfähigkeit, was man heutzutage ja braucht, auch die Kommunikations- und die Kooperationsfähigkeit. Wie Sie schon sagen, sind wir natürlich auch Universitätsschule und Seminarschule, also auch in der Lehrerausbildung tätig. Und wir pflegen auch seit Jahren da guten Kontakt hin, sind also auch, haben da eine besondere Verantwortung bezüglich der Demokratieerziehung und der Wertebildung. Und die versuchen wir dann auch gerecht zu werden. Wir unterrichten natürlich auch unsere Schülerinnen und Schüler in Themen wie Demokratieerziehung und Wertebildung und informieren sie über das Grundgesetz, über die Wahlen, Grundrechte und vieles mehr. Und in Bayern gibt es da übrigens auch einen neuen Lehrplan, der heißt jetzt Gesellschaft und Politik, das Fach, was vorher Sozialkunde war. Da sieht man auch schon ein bisschen, dass sich da etwas verschoben hat. Und dieser Lehrplan ist dann auch Teil des Modellversuchs WerteBS. Aber wir berichten eigentlich nicht nur theoretisch über diese Dinge bei unseren Schülerinnen und Schülern, sondern wir versuchen auch wirklich, dass das auch erlebbar oder greifbar wird für die Schülerinnen und Schüler. Und wir haben zum Beispiel durch das eingeführte Qualitätsmanagement bei uns eine Feedback-Kultur etabliert, wo die Schülerinnen und Schüler sich aktiv daran beteiligen können und auch gefragt werden können, wie sie Unterricht gestalten. Aktuell zum Beispiel bei Corona gab es ja die Fragen, wie Unterricht gestaltet werden kann. also digitaler Unterricht. Und dort haben wir eine Befragung gemacht bei den Schülerinnen und Schülern, welches dieser Lehrmodelle ihnen denn am besten für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichtsstoffs geholfen hat. Und da gibt es dann verschiedene Modelle von MEBIS bis hin über Microsoft Teams und Ähnliches.
Also Sie versuchen auch, die Schülerinnen und Schüler mit einzubeziehen. Löblich, aber Sie sind auch eine Modellschule, muss man dazu sagen. Wir haben Mails von Hörerinnen und Hörern bekommen, die sagen, Daniel Brockmann zum Beispiel, Demokratie in Bildungseinrichtungen stößt an systemische Widerstände. Also so ganz selbstverständlich ist das offenbar nicht. Und er spricht hier sogar von systemischen Widerständen und sagt, die Schulen müssen grundsätzlich demokratisiert werden. Ganz ähnlich Yvonne Fockeroth, die uns geschrieben hat, die in der Schulentwicklung und in der Kinder- und Jugendbeteiligung auch beruflich tätig ist. Die sagt, Schule könnte ein Instrument für Gesellschaftsentwicklung sein, allemal Vorbild für eine inklusive und damit demokratische Gesellschaft. Doch sie ist geprägt von einer German Angst, nennt sie das, den Auflagen und behördlichen Anweisungen zu entsprechen. Da frage ich doch mal Herrn Glöh von der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik, ob das tatsächlich zu stark reguliert ist in den Schulen, ob das zu sehr formal vorgegeben ist, was im Unterricht zu geschehen hat und damit sowas wie Demokratie vielleicht unten durchfällt, weil Mathematik, Englisch und Deutsch für die Qualifizierung für den Arbeitsmarkt wichtiger sind?
Also ich denke, dass Schule, so wie sie ist, auf jeden Fall viele Freiräume auch bietet, tatsächlich das umzusetzen. Ob es dann letztlich auch umgesetzt wird, steht auf einem anderen Blatt Papier. Da hängt es von den einzelnen Haltungen der Lehrerinnen und Lehrer ab, vor allem auch von den Haltungen der Schulleitung, ob sie das umsetzen möchten. Und ich würde eben sagen, dass man ja auch im Mathematikunterricht und in anderen Fächern tatsächlich ja demokratische Haltungen mit trainieren und einüben kann. Wir haben ja gerade schon von der Handlungsorientierung gehört. In Bayern sind auch alle Lehrerinnen und Lehrer mit dem Gesamtkonzept politische Bildung aufgerufen worden, in ihrem Unterricht politische Bildung zu machen und es eben nicht den Politiklehrerinnen und Lehrern alleine zu überlassen, auf die es dann mal ganz gerne abgeschoben wird, die aber ja ohnehin darunter leiden, dass sie so wenige Stunden haben.
Also es gibt eine Menge Engagement offensichtlich in der Richtung. Wenn man sich anschaut, habe ich im Vorfeld dieser Sendung natürlich auch gemacht, was für Programme gibt es eigentlich für Demokratiebildung an Schulen, dann findet man unglaublich viel an Modellprojekten, an Unterrichtsreihen, die da vorgeschlagen werden, die man durchführen soll. Aber wir haben es ja trotzdem damit zu tun, dass 20% der Deutschen dann auch noch in den Bereich der Schülerinnen und Schüler, bei den Jüngeren offensichtlich viel mehr, Herr Glöh, Sie haben es gerade gesagt, 27%, dann doch für Populismus anfällig sind und offensichtlich diese Programme zwar bei vielen wirken, aber nicht bei allen. Herr Schröder, wenn Sie auf die Schulen blicken als jemand, der von außen, aber natürlich auch kritisch immer auf alles guckt, was würden Sie sagen, was da vielleicht fehlt?
Naja, man hat ja die Schulen nun mal über Jahre leider ausbluten lassen, politisch. Das heißt, es ist eine Situation da, in der Lehrer und Lehrerinnen, glaube ich, vor unglaublichen Herausforderungen stehen, weil sie ja heute nicht nur Lehrerinnen und Lehrer sind, sondern weit mehr, manchmal Elternersatz und zusätzlich tropft es noch von der Decke. Und also ich halte schon mal die Herausforderungen für ungeheuer groß. Und ich glaube, was ganz entscheidend ist oder was mir immer wieder auffällt, ist, dass man vielleicht noch zu wenig versucht, etwas durchzusetzen, was wirklich in Richtung Debattenkultur geht. Also wir reden ja jetzt drüber, es gibt die Idee, dass die jungen Leute dann doch zu großer Zahl irgendwie populistischen Positionen anhängen. Wie kann man das verhindern? Vielleicht, indem man noch viel mehr versucht, die Auseinandersetzung mit diesen Positionen zu suchen. Also es gibt ja gerade in Großbritannien beispielsweise die Idee, dass man sehr viel über diese Debate-Clubs macht. Warum macht man das nicht beispielsweise zum Teil, sage ich jetzt mal, als Außenstehender des Deutschunterrichts oder als verpflichtende Projektgruppe? Weil es gibt ja nichts Wesentlicheres, als heute die gegenteilige Position, die man zu Recht ablehnt, mindestens zu verstehen, nachzuvollziehen, sich in sie hineinzuversetzen, mal wirklich 5 Minuten, keine Ahnung, einen AfD-Politiker und seine Argumente zu übernehmen und darzustellen, um sie anschließend auszuhebeln, kritisch zu diskutieren und damit auch eine Form vielleicht von Immunisierung zu leisten, weil man damit auch deutlich machen kann, da und da geht's hin. Und ich habe häufig das Gefühl, in unserer Medienwelt, ähnlich auch wie in der Bildungswelt, haben wir so eine Angst vor Ansteckung und versuchen vor allem, uns fernzuhalten und aufzuklären über etwas, statt mal zu sagen, das ist zwar das, was wir alle zu Recht ablehnen, aber vielleicht hilft es ja mal wirklich, da reinzugehen, das nachzuvollziehen durch Imitationen, um sich anschließend wirklich davon zu distanzieren. Das würde ich beispielsweise für einen Beitrag halten, von dem ich mir vorstellen könnte, dass er innerhalb des Schulraums sehr konstruktiv ist und auch Spaß machen kann.
Ja, das ist nochmal ein Schritt weiter, als Schülerinnen und Schüler zum Beispiel an Entscheidungen zu beteiligen, einzuüben, sich mit den Argumenten der anderen Seite auseinanderzusetzen und sie mal versuchsweise zu vertreten. Herr Hering, Sie machen sowas Ähnliches. Hendrik Hering, Landtagspräsident in Rheinland-Pfalz, hat seine Amtszeit überschrieben mit dem Motto, wir begeistern für Demokratie. Sie laden zum Beispiel Schülerinnen und Schüler ins Parlament ein und die dürfen da debattieren. Wie bunt und wie bewegt ist das denn?
Ja, weil wir der festen Überzeugung, wir müssen noch viel früher beginnen. Deswegen haben wir auch begonnen, Grundschulen einzuladen. Und gerade in der Grundschule kann man sehr viel vermitteln, was mit Demokratie zu tun hat, die Meinung anderen zu akzeptieren, zu respektieren, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Und wir haben eindrucksvoll auch erfahren, welche Auswirkungen das auf die Grundschüler hat. Wir haben das auch evaluieren lassen durch Wissenschaftler. Habe selbst dann Klassen besucht, die an diesem Programm teilgenommen haben, die das gute Instrument des Klassenrates auch etabliert haben. Habe mit den Schülerinnen und Schülern diskutiert und habe, wie man es traditionell macht, die einen oder anderen, die sich gemeldet haben, drangenommen. Und nach der dritten Wortmeldung sagt einer, also Herr Hering, Sie können sich einfach dran nehmen. Wir haben das anders bei uns geregelt. Mhm. Wir haben unserem Lehrer gesagt, du nimmst Leute dran, teilweise ist das nicht gerecht. Lass uns selbst Regeln aufstellen, wie wir eine Meldekette organisieren. Haben die hervorragend organisiert. Sie haben als Neunjährige organisiert, wie Streitschlichtung funktionieren kann. Also es gibt dort sehr viele hervorragende Projekte, die unterstützt werden müssen. Und für uns auch wichtig, wir dürfen nicht alles der Schule aufladen. Demokratieerziehung, demokratieverteidigungspolitische Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich bin auch Vorsitzender bei uns im Land des Verbandes der Volkshochschulen. Wir müssen das auch verstärkter in der Erwachsenenbildung einsetzen. Wir machen auch Programme, wo wir Führungskräfte der Wirtschaft einladen, sagen, auch eure Verpflichtung ist, einen Beitrag zur Demokratieerziehung, zur politischen Bildung zu machen. Dazu gehört auch respektvoller Umgang in eurem Betrieb. Und so glauben wir, dass wir auch einen wichtigen Beitrag leisten können, ja, zur Demokratie auch zu begeistern, es zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe zu machen.
Gute Ansätze, würde ich auf jeden Fall sagen. Wenn man als Kind mal den Landtag besucht und merkt, wie Debatten da ablaufen, ist das sicherlich ganz hilfreich. Aber die Schulen müssen dafür natürlich auch die Zeit haben. Frau Flath hat uns angerufen, die unterrichtet Demokratie- und Erziehungstraining als freie Mitarbeiterin in Schulen und die findet, da gibt es einfach nicht genug Zeit dafür. Frau Flath.
Ja, also es war meine Erfahrung, das war speziell jetzt in Frankfurt, war ich unterwegs mit sogenannten Integrationsklassen, weil man da von Schulamtsseite her eben einen besonderen Bedarf sah und ich habe dort mit einer Methode aus Israel, die heißt Bezafta, habe ich sozusagen Gruppenaufgabenstellungen, also Kreativaufgabenstellungen gegeben, man gemeinsam Probleme erörtert, zum Ergebnis kommt, dann schaut man hinterher drauf und reflektiert gemeinsam. Wie war der Prozess? Wie wurde kommuniziert? Also alle Facetten, die eigentlich Demokratie im, also das mit.
Und da war die Stunde schon um, bevor sie fertig waren, oder?
Nee, das war nicht das Problem. Für mich war auch das Thema, ich habe eben auch im Laufe der Zeit erkannt, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es ist an jeder Schnittstelle in unserer Gesellschaft, Wirtschaft ist es einfach wichtig. Und auch wenn wir in einem demokratischen System leben, das ist einfach eine Kompetenz, die muss immer wieder trainiert werden. Und das kommt, glaube ich, einfach zu kurz. Und das ist sehr schade, weil es hat, wie soll ich sagen, also es hat ja einen sehr großen Wert für eine Gesellschaft und auch für ein Wirtschaftssystem, kritisch zu sein, Medienkompetenz zu haben, abwägen zu können, kommunizieren zu können, hören zu können. Und ja, all diese Facetten. Also ich glaube, es ist leider immer noch unterbewertet. Was bedeutet es sozusagen operativ, strategisch eigentlich Demokratiekompetenz in einem Land, ja? Oder auch zwischen Ländern? Welche Wertigkeit stellt es eigentlich dar?
Kann ich da was ergänzen?
Aber sehr gerne, ja.
An dieser Stelle wird sehr schön deutlich, wenn man Kompetenzorientierung ernst nehmen würde, dass ganz viel eben entsprechend möglich ist und dass man eben, Sie hatten es vorher, Biesler, ja gesagt, nicht die Angst haben muss, bestimmte Inhalte zu versäumen, die ich irgendwie in einem Lehrplan oder Bildungsplan angeblich finde und abhaken muss, sondern dass man die Freiräume, die einem Schule bietet, dann nutzt, guckt, was brauchen meine Schülerinnen und Schüler, wo stehen sie gerade, was interessiert sie aber auch an Themen? Wir reden vielleicht auch im Unterricht manchmal über Themen, die weit weg vom Alltag der Kinder und Jugendlichen sind. Und wenn man sie tatsächlich fragt und an den Dingen ansetzt, die sie bewegen, wenn man mal ihre Musik hört, wenn man sich ihre Filme und Fernsehserien anschaut, die sie tagtäglich kommunizieren und dort die Verknüpfung zur Politik auch herstellt, das sind Ansatzpunkte, wo man sie tatsächlich dann auch zum Sprechen bringt und sprachfähig macht.
Sagt Markus Glöh, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik. Da frage ich aber Sie jetzt auch noch mal hinten dran. Braucht man denn dafür nicht ein Schulfach, um das sozusagen als Ort auch in den Stundenplan zu bringen und es nicht immer abhängig davon zu machen, ob manche es tun oder nicht tun?
Also man braucht ein Schulfach, man hat eins mit Politik, was aber stundenmäßig natürlich aus meiner Perspektive zu spärlich ausgestattet ist, in vielen Bundesländern ja auch zu spät mit Klasse 7 ansetzt, in Bayern noch viel später. Also da wäre sicherlich was zu tun, aber ich glaube, dass, ich hatte es vorher schon gesagt, alle Lehrerinnen und Lehrer da auch Möglichkeiten haben, aber sie brauchen auch eine entsprechende Ausbildung. In vielen Fächern spielt die Frage nach Demokratiebildung und Demokratielernen in der Lehrerausbildung überhaupt keine Rolle. Und von daher muss auch an den Hochschulen entsprechend etwas passieren.
Vielen Dank, Frau Flath. Ich frage mal Sean Stewart, der ja politisiert worden ist durch irgendetwas. Immerhin hat er sich politisch engagiert, ist mittlerweile auch in eine Partei eingetreten, die CSU, und hat bei den Bürgermeisterwahlen in Gundelsheim kandidiert. Wie hat es denn bei Ihnen geklappt, Herr Stewart, wenn das sozusagen nicht so strukturell im Unterricht verankert ist, dass es in jedem Fall jedem Schülerin und jedem Schüler begegnet? Wann war bei Ihnen der Punkt, wo Sie gesagt haben, das ist für mich wichtig, ich will mich demokratisch engagieren?
Ich wollte sowieso jetzt gerade da einhaken, weil es ja gerade darum ging, es muss ein Fach geben und es muss da ja gezielt darauf eingegangen werden, politische Bildung durchzuführen. Ich sehe das ganz anders. Man kann in jedes Fach Demokratiebildung und politische Bildung integrieren. Bei mir war das zum Beispiel so, ich hatte einen Deutschlehrer, der hat uns ja Zeitungen analysieren lassen und wir mussten dann Kommentare schreiben, und uns dann praktisch mit einer Meinung auseinandersetzen, mit unserer eigenen Meinung auseinandersetzen. Wir waren gezwungen, unseren Standpunkt darzulegen. Und ich hatte eben damals in der Klasse einen, der war in der Linken aktiv, in der Linkspartei und war auch so bekennender Kommunist. Das heißt, ich musste mich damals in der 6., 7. Klasse mit Argumenten auseinandersetzen und musste auch selber recherchieren und dann sind wir uns teilweise auch, also wir waren gut befreundet, hatten aber eine extrem gute Streitkultur. Es hat auch so nochmal die Fetzen geflogen. Die anderen Schüler haben sich daran erfreut. Aber es war immer sachlich und so habe ich das gelernt. Und wir haben uns beide auf unsere Art politisch engagiert und können uns auch sachlich auseinandersetzen. Auch wenn es, sagen wir mal, in die sehr kontroverse Richtung manchmal geht. Und ich bin dann in die Partei eingetreten und habe mich da wohlgefühlt. Ich stimme nicht allen Inhalten zu. Ich bin ein Rebell in der Hinsicht. Aber auch das macht mich, also ich finde, das ist wichtig, dass man auch nicht immer allen Inhalten zustimmt, nicht immer parteikonform geht, sondern auch mal seine Meinung sagt und neue Inhalte bringt. Und junge Leute fehlen in der Politik. Mir ist es gleich, welche Richtung sie einschlagen, solange es demokratisch legitimiert ist und mal eine Diskussionskultur hat.
Ja, Sean Stewart. Erstaunlich, dass es in der 6. oder 7. Klasse schon überzeugte Kommunisten zum Beispiel gibt. Das ist ja schon weit gekommen in der Persönlichkeitsausbildung, dass man da so eine dezidierte Position aufnehmen kann. Ich habe schon einmal eine Studie der Bertelsmann Stiftung zitiert. Jetzt muss ich noch mal eine zweite zitieren, wo wir nämlich gerade dabei sind, dass Demokratie in der Schule möglicherweise zu wenig stark verankert ist in Strukturen. Vor 2 Jahren hat die Bertelsmann Stiftung Lehrerinnen und Lehrer gefragt und da kam heraus, dass Demokratiebildung für 96% der Lehrerinnen und Lehrer eher so von mittlerer Bedeutung ist. Nur 4% finden das herausragend wichtig. Bei Sean Stewart haben wir gerade gehört, dass es natürlich eine Lehrerpersönlichkeit war, die hier dazu geführt hat, Absolut. Dass er sich politisch interessiert hat. Herr Neubauer, wie war das denn bei Ihnen in der Ausbildung oder wie halten Sie es in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern heute an der Uni Bamberg? Wie spielt die Demokratiebildung da eine Rolle und wie können Sie die Lehrerinnen und Lehrer dafür begeistern?
Ja, also wie können wir die Lehrer dafür begeistern für demokratische Prozesse, auch an der Uni Bamberg? Daneben, dass wir natürlich Module haben, die diese Wertebildung und Demokratieerziehung natürlich den zukünftigen Lehrkräften vermitteln sollen, versuchen wir natürlich auch diese demokratischen Prozesse immer wieder mit einzubeziehen. Und das ist eigentlich das, was ich vorhin auch noch sagen wollte. Es bringt eigentlich wenig, wenn man jetzt ein Fach hat mit Politik und Gesellschaft und sagt, man lagert es aus und am besten an den Lehrer, der dieses Fach gibt, sondern es muss eigentlich wirklich ein durchgängiges Prinzip sein in der Schulentwicklung. Und das versuchen wir auch. Also wir sehen, dass Demokratieerziehung ein langwieriger Prozess ist. Und das ist auch ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Also von daher halten wir weniger davon Einzelaktionen oder einen Aktionismus. Das zeigt sich dann eher weniger nachhaltig. Wir machen zum Beispiel auch über Service Learning, das ist Lernen durch Engagement, versuchen wir mit anderen Gesellschaftsschichten in Berührung zu kommen, also auch die Lehramtsanwärter und aber auch unsere Schülerinnen und Schüler. Das heißt, aktuell haben wir zum Beispiel im Pflegeheim eine Patienten-Mitarbeiter-Befragung durchgeführt, um Stärken und Schwächen herauszufinden. Und da haben wir dann das erste Mal von Nöten und Problemen von diesen Gesellschaftsschichten, haben die das mitbekommen. Und für viele war diese erste Erfahrung, war es eine erste Erfahrung und eine wertvolle Erfahrung. Und um auf Ihr Beispiel auch vielleicht zurückzukommen von Corona und der Pandemie da auch nochmal, ich glaube, dass diese zukünftigen Lehramtsanwärter und auch Auszubildenden, die dabei waren und das mitgemacht haben und gesehen haben, was die Nöte von so Mitarbeitern in Pflegeheimen sind, also Wertebildung in dem Sinne, vielleicht sich zweimal überlegen, ob sie heutzutage feiern gehen oder ob sie dann halt auch Rücksicht nehmen auf die Schwachen in unserer Gesellschaft. Also es gibt viele, viele Projekte, gute Projekte, wie Sie schon gesagt haben. Da kann man sich sehr gerne beteiligen. Wir sehen es aber wirklich, dass das ein ganzheitlicher Prozess ist, der wirklich in der Schulentwicklung auch verankert werden muss. Und da hilft es nicht nur ein Fach zu haben, einen Lehrer dafür, sondern wirklich alle mitzunehmen. Und das ist ein Prozess, der ist langwierig, der dauert, da muss man auch mal aushalten können und auch selber Diskussionen im Kollegium aushalten. Aber wir halten den auch für sehr wichtig.
Herr Hering, Sie stoßen das ja, habe ich gerade gesagt, als Landtagspräsident auch an, haben sogar Ihre Amtszeit so überschrieben, dass Sie für Demokratie begeistern wollen. Jetzt haben wir gerade gehört, irgendwie, das ist unglaublich wichtig, dass das in der Schule ganz breit angelegt ist und nicht in ein Fach delegiert wird. Andererseits spricht auch was dafür, dass es in einem Fach sitzt, weil dann einfach Zeit dafür im Stundenplan vorhanden ist. Was haben Sie denn, Sie haben ja gerade gesagt, das hat sozusagen auch hat eine gesellschaftliche Bedeutung, wir müssen alle mithelfen. Was haben Sie da für eine Auffassung? Brauchen wir tatsächlich eine ganz spezifische Ausbildung in Demokratie, die dann auch im Stundenplan verankert ist?
Wir brauchen beides. Es muss ein ganzheitlicher Prozess sein. Das ganze Schulleben muss auch demokratisiert werden. Beteiligung, Partizipation, und das kann man auch bei Kleinkindern organisieren. Das klar wird, auch im Klassenverband müssen Entscheidungen getroffen werden. Die müssen auch diskutiert werden und die Minderheit muss akzeptieren, was die Mehrheit entscheidet. Es muss auch Gegenstand Respekt und Debattenkultur, kann man natürlich auch in anderen Fächern vermitteln. Aber wir müssen auch deutlich machen, wie wichtig politische Bildung, wie wichtig Demokratieerziehung ist. Das muss auch seinen eigenen Stellenwert haben. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir Fächer haben. Bin auch froh, dass wir in Rheinland-Pfalz jetzt in der Sekundarstufe zwei Stunden Sozialkunde mehr haben. Das ist ein wichtiges Fach, ein wichtiger Lehreinhalt. Es war die Tendenz gewesen, in früheren Jahrzehnten Politik- und Sozialkunde-Stunden abzubauen, sondern das kann auch in Erdkunde anderen mitvermittelt werden. Geografie kann auch in Politik mitvermittelt werden. Ja? Die Frage ist, ob man jeden Fluss und jede Hauptstadt kennen muss. Für mich ist wichtiger, dass man politische Systeme, auch Meinungen erkennen kann. Das Wichtige ist, wir müssen, glaube ich, beides machen und auch den Stellenwert von Demokratieerziehung. Wir befinden uns in einer großen Herausforderung, in einer Krise der Demokratie. Wenn in anderen Bereichen der Wirtschaft wir Krisensituationen haben, tun wir Riesenmittel aktivieren, Agfa-Prämien bei der Wirtschaftskrise, jetzt ein Riesenprogramm bei Corona, was notwendig ist. Demokratie hat auch ihren Wert und das soll auch dokumentiert werden in entsprechenden Schulfächern, in entsprechenden Ausbildungen. Aber das muss ein Prozess sein in der gesamten Gesellschaft. Wir müssen auch die Mittel für Erwachsenenbildung anderen verstärken. Ich sage, das muss alles die Schule erledigen. Sie kann nicht alle Probleme der Gesellschaft lösen.
Ja, Florian Schröder, als Kabarettist, wissen Sie, dass erstens Humor vielleicht wichtig ist bei der Erkenntnisgewinnung. Andererseits gucken Sie natürlich auch von draußen neutral aufs System der Schule. Es ist ja klar, dass das alles nicht einfach ist und dass Schule ein großer Apparat ist, in dem etwas zu bewegen oder zu verändern auch seine Zeit dauert. Geht Ihnen das zu langsam?
Ja, definitiv. Also ich finde vor allem, es geht in eine völlig falsche Richtung, weil wir haben ja in den vergangenen, sagen wir mal, 10, 15 Jahren eine krasse Verschulung der Universitäten durch den Bachelor und Co. erlebt. Das ist mittlerweile auch wieder ein bisschen gelöst worden, das weiß ich. Aber im Grunde genommen war ja der Grundgedanke, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute schneller bereit sind für den Arbeitsmarkt und sie sollen in möglichst kurzer Zeit möglichst viel lernen. Also das heißt, es ist eigentlich eine Fokussierung nicht auf selbstständiges Denken, sondern auf Lernen, auswendig lernen, Fakten lernen, in kurzer Zeit etwas wissen, denn vorher im Diplom und Magister, da hingen die alle durch und da haben sie alle alles gemacht, aber nicht wirklich gelernt und die Abbrecherquote war so hoch und so weiter. Das heißt, man hat eigentlich unterstellt, die Studierenden sind gar nicht in der Lage, selbstständig sich zu organisieren, sondern wir müssen sie organisieren und sonst geht es gar nicht. Und das hat ja im Grunde genommen durchgewirkt in die Schulen. Wir müssen also in den Schulen die Schülerinnen und Schüler möglichst schnell fit kriegen für eine Universität, die dann möglichst mit 17 Jahren schon oder 18 Jahren erreicht wird, damit man dann mit 21 seinen Bachelor hat. Das heißt, es findet eine pervertierte Ökonomisierung des ganzen Betriebs statt. Und das steht für mich komplett im Gegensatz zu dem, was doch eigentlich heute gefordert ist. Also wenn wir reden von Digitalkompetenz, wenn wir reden von Medienkompetenz, dann ist doch das allererste, was ich versuchen muss, jungen Menschen beizubringen, Urteilsfähigkeit, nämlich zu verstehen, was ist beispielsweise so etwas besonders alles wie eine Information. Wo kommt sie her? Was ist die Quelle? Ist sie richtig? Ist sie falsch? In einer Zeit, in der sie sich komplett bei YouTube einsperren können und sich ihre eigene komplett krude Welt sich zusammenbauen können, ohne Kontakt zur wirklichen Welt zu haben, ist ja nichts wichtiger, als jungen Leuten beizubringen, dass sie selber denken lernen, dass sie denken lernen, Quellen einschätzen lernen und das ist eben jenseits von Faktenwissen oder dem, was man dann so Wissensbulimie mal nannte, als der Bachelor kam, sondern das findet dann in anderen Bereichen statt und das finde ich wesentlich, urteilsfähig zu werden für eine hochkomplexe demokratische Gesellschaft, die nicht den Anschein macht, als würde sie in den nächsten Jahren weniger komplex, als sie in den vergangenen geworden ist.
Herr Glöh, Sie sind ja Professor für politische Bildung an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hat Herr Schröder recht?
Ich finde, ein schönes Beispiel, an dem sich das zeigt, in keinem der Bildungs- oder Lehrpläne der 16 Bundesländer findet man kritisches Denken als Ziel. Darin spiegelt sich das schon wieder, sozusagen, ob man die Leute sprachfähig macht und eben dazu ermächtigt, Fakten zu prüfen und Ähnliches. Also Herr Schröder hat vollkommen recht, dass politische Urteilsbildung unerlässlich ist und wir die Leute darin entsprechend schulen müssen und fit machen müssen.
Herr Rentsch hat uns angerufen. Er sagt, die Diskussionskultur von jungen Menschen, die hat auch was mit der Gesellschaft zu tun, nämlich wie man da miteinander spricht. Herr Rentsch, guten Tag.
Ja, guten Tag, Michael Rentsch.
Wie sehen Sie auf die Sache?
Ja, also ich war ja auch immerhin mal jung, auch wenn das eine Zeit her ist. Und ich muss sagen, die technische Seite von Diskussion kann man vielleicht lernen, also sich auszudrücken, sich zu artikulieren. Das ist sicherlich lernbar in gewissen Grenzen. Aber was die teilweise aggressiven Meinungen angeht und vielleicht auch die Nichtbereitschaft zu diskutieren, dort sehe ich eine gewisse Vorbildfunktion oder vielleicht auch eine fehlende. Das heißt, junge Menschen suchen bewusst oder unbewusst, glaube ich, selbst wenn sie sagen, die Alten sind alle dumm, aber sie suchen doch Vorbilder. Und Vorbilder sind halt Diskussionen von Erwachsenen. Und da muss ich sagen, da ist unsere Demokratie vielleicht auch ein bisschen komfortabel unterwegs, indem oft Diskussionen doch geführt werden, wo man von vornherein sicher ist, dass das nicht zu hart wird. Und dafür, wenn das so ein bisschen, sagen wir mal, moderiert ist, so eine Diskussion und eingegrenzt wird, haben, glaube ich, junge Menschen ein ganz tiefes Gefühl zu erkennen, dass das noch nicht so das Wahre ist. Es ist schwer auszudrücken, was ich da ausdrücken möchte. Aber dieses Gefühl ist ganz tief verwurzelt und auch ziemlich untrüglich. Und deshalb meine ich, dass die Kultur, die wir, Stichwort Talkshow und so weiter, haben, eben auch die Diskussionskultur, so dass da Luft nach oben ist, deutlich, auch mal im Sinne von, sagen wir mal, Meinungen aushalten. Ne? Ja. Und dass das teilweise zu einem gewissen Unmut führt bei jungen Menschen, diese Wert, der zweifellos da ist, der Diskussion als solchen zu erkennen. Das ist eigentlich mein Beitrag. Ja,
ja. Ja, vielen Dank. Ja. Herr Stewart, höre ich Sie da?
Ja, ich wollte da vielleicht gleich mal drauf einsteigen. Also ich finde, es gibt ja oft eine Resignation, gerade bei jungen Leuten, da überhaupt in die Diskussion einzusteigen, weil ihnen entweder da das Wissen fehlt oder sie sagen, naja, das ist sowieso Spinnerei und da diskutiere ich gar nicht mit denen. Ich finde, jede Meinung ist hörenswert und jede Meinung ist argumentativ und mit Fakten, ja, entweder belegbar oder man kann sie widerlegen. Einer meiner größten Vorbilder politisch war kein CSUler, sondern Helmut Schmidt, der mal gesagt hat, wer nicht redet, wird nicht gehört. Und das war eigentlich immer mein Motto und mein Vorbild in der Hinsicht, dass man einfach immer sagt, was man denkt. Ich habe mich auch oft berichtigen lassen und ich finde, Politik oder politische Bildung lebt vom Diskurs und nicht von der einseitigen Meinungsäußerung oder von stupiden Bildungseinheiten oder Lehreinheiten an der Schule. Ich habe in der Berufsschule tatsächlich, ich habe auch Jura studiert nach dem Abitur, ich habe in der Berufsschule zum ersten Mal, und das finde ich sehr löblich, das erlebt, dass es tatsächlich gewollt war, dass man frei spricht und frei ungelenkte Meinungen hat. Und es wurde immer diskutiert, es wurde immer, in jedem Fach wurden Lehrinhalte so konstruiert, dass man eigene Meinungen und Argumente finden musste. Und das war für mich, also finde ich, eine Vorbildfunktion in der Hinsicht.
Herr Glöh, ist das... Pardon, wer hat sich jetzt gemeldet?
Ich war es, Herr Hering.
Ja, Herr Hering, sagen Sie ruhig.
Ich glaube, was Herr Schröder gesagt hat, Methodenvermittlung, also jetzt Medienkompetenz, Meinungen und Meldungen einordnen zu können, kritisch zu hinterfragen, aber auch eine Streitkultur zu vermitteln. Ich glaube, das ist eine Kernaufgabe zur Demokratiesicherung. Und dann müssen wir auch dafür sorgen, dass ein gut ausgeführter Streit, eine streitige Diskussion einen hohen Wert hat. Ich habe mal miterlebt, dass wir sprechen mit Jugendlichen häufiger, die Landtage besuchen, nachdem sie eine Stunde an der Parlamentssitzung teilgenommen hatten. Und ich war dann froh gewesen, das war eine hervorragende Diskussion im Parlament. Da ist sehr streitig über Bildungspolitik diskutiert worden, aber mit guten Argumenten, sehr emotional, sage ich, dass wir die Jugendlichen mit Sicherheit begeistert haben. Und ich bin froh, jetzt mit Schülern und Schülern zu sprechen. Komme in den Raum rein und sage, wie habt ihr die Diskussion empfunden? Sagen, ja, sowas Furchtbares, ja, die haben sich ja nur gestritten, ja. Das ist auch wichtig zu vermitteln, dass es nämlich auch darauf ankommt, dass es kann nicht in allen Fragen ein Konsens gefunden werden. Zur Demokratie gehört eben, Dinge auch streitig auszutragen mit guten Argumenten und das als Wert darzustellen. Und das bringt ja auch eine Gesellschaft voran, ja. Und nicht zu sagen, ja, das ist wieder Politikerstreit, die streiten sich, ja. Streit gehört zur Demokratie dazu, auch das zu vermitteln. Ich glaube, auch so ganz wichtig in der ganzen Gesellschaft, das deutlich zu machen, dass ein hohen Wert ist. Das fasziniert dann auch in Politik, denn das Schlimmste ist, glaube ich, Diskussionen, die geführt werden, sagen, wir haben etwas beschlossen und das alternativlos. Das halte ich für einen der schlimmsten Begriffe, die man in bestimmten Auseinandersetzungen führen kann.
Ich würde dem Hörer aber auch noch gern widersprechen. Also ich empfinde sozusagen die Talkshow-Kultur gerade nicht als irgendwie gelenkt und irgendwie friedlich, sondern mir geht es da häufig sehr polemisch zu, sehr bedacht auf Außenwirkung und eben nicht gerade um eine Auseinandersetzung, in der die Sachverhalte entsprechend analysiert werden, in der bestimmte Begriffe geklärt, hinterfragt werden, in der sozusagen auch Wertungen herausgearbeitet werden, die in solchen bestimmten Heraushebungen von Begriffen einfach entsprechend stecken. Und ich glaube eher, dass auch Leute sich deshalb von Talkshows und Auseinandersetzungen abwenden, weil es eben gerade nicht um eine sachliche Auseinandersetzung und Diskussion geht.
Ja, damit sind wir sozusagen wieder im Gesamtgesellschaftlichen, nämlich zum Beispiel bei den Medien, in denen ja auch vorgelebt wird oder vorgelebt werden könnte, wie man eine solche Debatte sinnvoll führt und wie man das dann auch an jüngere Leute vermitteln kann. Aber Erwachsene sind ja auch nie so weit, dass sie ausgelernt haben, sondern können auch immer noch was dazulernen. Vielleicht wenden wir uns jetzt in den letzten 10 Minuten der Sendung nochmal praktischen Fragen zu, wie wir denn eine Verbesserung möglicherweise herbeiführen können, mehr und eine bessere Debattenkultur in der Gesellschaft, gerade bei jüngeren Leuten. Wie lernen wir Demokratie? 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer, da können Sie uns hier im Studio erreichen. Und ich fange jetzt nochmal bei unserem Kabarettisten an, bei Florian Schröder nämlich. Sie haben gerade schon gesagt, Debattenkultur in der Schule tatsächlich unterrichten als Unterrichtsfach, sich mal in Debattierclubs zurückzuziehen, das wäre eigentlich die richtige Maßnahme. Meinen Sie tatsächlich, dass man das dann auch mitnimmt ins weitere Leben?
Also das hängt natürlich ein bisschen von der vorbereitenden Bereitschaft der Teilnehmer ab. Da wird sicher Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben, in denen löst das nichts aus. Aber insgesamt hätte ich schon die Vision, dass das natürlich das Denken schult, dass es einfach den Kopf aufmacht und bereit macht dafür, dass nicht jedes Gegenargument per se zu verurteilen ist oder in eine Schublade zu stecken ist, sondern dass vielleicht auch diejenigen, die wir aus unserer Gesellschaft der normalen in den Wahnsinn ausgrenzen, etwas erzählen, vielleicht auch uns etwas über uns selbst erzählen, indem sie unser Zerspiegel sind, indem sie etwas aufweisen von dem, was in uns selbst ist und dass wir somit das Fremde in uns selbst vielleicht dadurch kennenlernen können, indem wir uns mit dem uns Fremden argumentativ auseinandersetzen und es ein Stück weit argumentativ übernehmen. Und ich glaube schon, dass das eine Form von Denkschule ist, von der ich mir vorstellen kann, dass sie bei vielen Leuten doch etwas hinterlässt und Spuren hinterlässt, die später fruchtbar werden können. Das glaube ich schon.
So wie das bei Sean Stewart zum Beispiel der Fall war, der durch seinen Deutschlehrer gelernt hat, sich mit seinem kommunistischen Mitschüler auseinanderzusetzen. Herr Stewart, aber die meisten Schülerinnen und Schüler, die haben ja ihren Deutschlehrer nicht. Was müsste denn für die passieren?
Ja, grundsätzlich muss jeder selbst sich selbst damit auseinandersetzen wollen. Ich denke, ein Zwang ist da falsch. Wichtig ist, glaube ich, man interessiert sich automatisch für politische Strukturen oder in dieser Hinsicht, wenn man einfach eine Streitkultur lernt. Und das war vorhin ganz interessant, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, Streiten gehört dazu und man schreckt oft ab vor Streit. Aber solange es sachlich und mit Inhalten mit Inhalten gestritten wird und diskutiert wird, daran wächst man ja. Also ich habe oft im Streit auch meine Meinung geändert oder hatte, ja, sagen wir mal, ja, neue Ansichten, die ich vielleicht vorher nicht hatte, damit, ja, bekommen und konnte meine eigene Meinung dadurch optimieren. Oder wir sind zum Konsens gekommen. Aber man muss auch nicht immer zum Konsens kommen. Ich denke, der Ansatz bei vielen ist, Demokratie heißt immer, wir müssen uns einig sein. Das ist es eben nicht. Demokratie heißt Streitkultur. Und wenn das sachlich auf einer sachlichen und argumentativen Ebene stattfindet, ist das immer etwas Gutes. Würde ich nie schlecht heißen, egal ob links oder rechts, wenn es sachlich und mit Inhalten vonstatten geht, bin ich immer ein Freund davon.
Herr Hering,
ja, gerne, Herr Glöhm. Also ich glaube, dass er vollkommen recht hat, aber dass dieses Wollen sich dann erst entwickelt, wenn ich in der Schule tatsächlich auch Selbstwirksamkeitserfahrungen machen kann, dass ich tatsächlich den Raum habe, dass ich gehört werde. Und da sind wir noch mal bei den Methoden. Also ich glaube, dass es ganz viele Methoden gibt, die sich dazu eignen. Wir probieren als DGD gerade in einem Projekt, das nennt sich Creative Democracy, entsprechende Methoden aus, wie deliberatives Sprechen oder systemisches Konsensieren und ähnliche Dinge. Die probieren wir mit Schülerinnen und Schülern aus und schauen, was sie bewirken können.
Ich glaube, da müssen Sie uns jetzt noch erklären, was systemisches Konsensieren ist.
Da geht es darum, dass man vor allem nicht darauf achtet, sozusagen, was sind die Widerstände in den Einzelnen. Es geht nicht darum, welchen Kompromiss kann man finden, der die meisten Stimmen hinter sich vereint, sondern welchen Kompromiss kann man finden, der die wenigsten Widerstände bei den Leuten auslöst.
Herr Touché hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Touché.
Guten Tag.
Was möchten Sie beitragen?
Ja, ich höre Ihre Diskussion sehr interessiert zu. Und da war vorhin zum Beispiel das schöne Zitat von Schmidt, wer nicht redet, wird nicht gehört. Oder Streit gehört zur Demokratie. Das ist natürlich sehr schön. Da möchte ich ganz spitz dazu sagen, gehören Lobbyisten auch dazu, zur Demokratie? Also Lobbyisten sind ja irgendwie Leute, die natürlich für jemanden sprechen, aber damit natürlich irgendwie den anderen eben die Möglichkeit nehmen, sich zu äußern. Und wenn ich so diese schlimmen Skandale in letzter Zeit, Wirecard, Cum-Ex-Skandal oder auch der Skandal von der Leyen nehme, dann sehe ich, wie irgendwie da Lobbyisten ganz stark Einfluss nehmen. Die Skandale können nicht aufgeklärt werden. Beim von der Leyen-Skandal sind es nicht die Lobbyisten, aber da ist die demokratische Aufklärung hat eigentlich nicht funktioniert. Die Nachrichten sind von dem Handy verschwunden. Und da finde ich, funktioniert Demokratie eben nicht. Und das finde ich, ist dann auch eben frustrierend. Und dann fragt man sich, hat es denn wirklich Sinn zu diskutieren?
Ja, ich versuche das jetzt mal in unsere Bildungsrichtung noch ein bisschen stärker zu drehen. Vielen Dank für Ihre Wortmeldung. Aber denn es ist ja schon richtig, dass das alles sehr anstrengend ist und auch mit großen Frustrationen einhergeht. Also wenn man sich demokratisch engagiert, kann man nicht so viel bewirken, vielleicht wie wenn man ein deutliches Zeichen setzt. Heute Nacht gab es ja auch Krawalle in Leipzig nach der Räumung eines besetzten Gebäudes. Die linke Szene war da sauer. Denen ging es um bezahlbaren Wohnraum. Und die haben Straßensperren errichtet und die auch angezündet. Das ist ja so ein bisschen wie im Fall der Corona-Maßnahmen, wenn wir jetzt mal gar nicht darauf gucken, wie der Wohnungsmarkt tatsächlich aussieht und was die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Corona sind. Es ist anstrengend, den Weg durch die Institutionen zu gehen. Man sieht, da bewegt sich eine Menge, aber ich kann offensichtlich nichts bewegen. Herr Glöh, wie kann man lernen, das auszuhalten, auch den Frust, der damit verbunden ist?
Ich hatte ja schon gesagt, die Leute müssen entsprechende Selbstwirksamkeitserfahrungen machen und da gehört natürlich auch dazu, dass man mit seinen Anliegen entsprechend nicht durchkommt. Aber das ist für mich kein Grund dafür, Demokratie in Frage zu stellen.
Ja. Herr Stewart?
Also ich finde Lobbyisten, wenn man das immer so negativ darstellt, gehören auch zu der Gesellschaft. Ein Lobbyist, das ist ja ein pejoratives Wort oder beziehungsweise sehr negativ.
Ist jetzt aber auch tatsächlich, Herr Stewart, entschuldigen, wenn ich mich da gleich einschalte, es ist jetzt nicht unser zentrales Thema, was Lobbyisten in der Politik machen. Was tun Sie denn in der Bildung?
Also was?
Das war eine schwierige Frage, das sehe ich ein.
Ja, Sie haben ja nochmals von der Selbstwirksamkeit. Ich glaube, dass das wichtig ist, diese Erfolgserlebnisse in frühen Lebensalter zu geben. Das ist, glaube ich, was Herr Schröder angeregt, debattiert und anderes, das wirkt. Will man das Grundschulprogramm mitkommen? Die Lehrer haben gesagt, sie würden gerne unsere Mikrofonanlage abbauen und mitnehmen, ja. Dass die Schüler gemerkt haben, wenn sie mit einem Mikrofon reden, alle hören ihnen zu. Sie kennen andere Aufmerksamkeit. Sie werden ernst genommen mit ihrem Wortbeitrag. Man reagiert darauf, weil es in klaren Strukturen ist. Das erzeugt Enormes in jungen Menschen, sagen, ja, ich habe eine Meinung, kann sie äußern und mir wird zugehört und das bewirkt etwas im anderen, weil er reagiert auf meinen Wortbeitrag. Das sind erste Erfolge, die junge Menschen haben. Deswegen glaube ich schon, das ist eine Langzeitaufgabe, dass das früh angelegt seine Wirkung haben wird. Und wir müssen den Wert von solchen Lernen auch deutlich machen und darin investieren. Und ich glaube, da wird langfristig Gesellschaft von profitieren. Aber politische Bildung ist nie Feuerwehr. Sie kann die kurzfristigen Probleme lösen. Sie wird ihre Erfolge immer nur in vielen, vielen Jahren haben. Das müssen wir uns auch bewusst sein.
Genauso war es bei mir. Das kann ich 100% unterschreiben. Man konnte seine Meinung äußern und man wurde ernst genommen. Und ich denke, das ernst genommen werden, das ist das A und O, dass man dann auch nicht resigniert. Wenn junge Leute nicht ernst genommen werden, resignieren sie und kommen dann in diese Haltung, ja, mir wird ja eh nicht zugehört oder meine Stimme zählt sowieso nicht.
Das ist schon fast ein schönes Schlusswort. Ich möchte trotzdem nochmal darauf hinweisen, dass wir jetzt eigentlich in einer glücklichen Situation sind und frage Herrn Schröder nochmal dazu, denn der Populismus geht zurück, immerhin doch von Mitte 30% auf 20%. Wir haben also vielleicht noch ein bisschen Zeit, die Schulen besser aufzustellen in Sachen demokratischer Bildung. Wie viel Hoffnung haben Sie, dass wir die Kurve kriegen, Herr Schröder?
Nicht so viel. Ich glaube, es geht alles wesentlich zu langsam. Also wenn wir da ein bisschen Speed reinkriegen, dann kann es klappen. Und auch was die Umfragen angeht, dass jetzt der Populismus vorübergehend wieder sinkt, da bin ich sehr skeptisch, ob sich das auf Dauer hält. Weil, wie wir 2015 gesehen haben, muss gar nicht viel passieren und schon ist die Anfälligkeit wieder größer. Also das halte ich alles für sehr volatil und hoffe, dass da ein bisschen Geschwindigkeit reinkommt.
Mit der Mahnung schließen wir heute. Das war Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Vielen Dank an meine Studiogäste Professor Markus Glöh, Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik, Jörg Neubauer, Lehrer an der Berufsschule 3 in Bamberg, Sean Stewart, ehemaliger Schüler dort, Hendrik Hering, der Landtagspräsident in Rheinland-Pfalz und Florian Schröder, Kabarettist. Jetzt geht's hier weiter mit Corso Kunst und Pop und da geht's unter anderem um Deutschrapper, die über ihr Verhältnis zu Deutschland sprechen. Ich bin Jörg Biesler, danke Ihnen allen, auch den Hörerinnen und Hörern, fürs Mitdiskutieren und fürs Zuhören natürlich auch. Einen schönen Tag.